haben darüber gesprochen, letzten zwei Wochen ein paar Mal, dass wir merken, ja, es ist Zeit. Es ist Zeit für uns als Church, als Gemeinde. Gott möchte uns auf eine neue Ebene bringen. Vielleicht erinnert ihr euch, zu Pfingsten hatten wir einen Prediger hier aus Manila. Erinnert ihr euch, wer war da? Ja, vielleicht habt ihr es noch im Ohr, was er gesagt hat. Er hat nämlich genau das gesagt, das angekündigt. Gott wird die Gemeinde auf eine neue Ebene bringen, ein neues Level reinbringen. Und wir sind mittendrin, merkt ihr es? Wir sind mittendrin. Du kannst es spüren, du kannst es schmecken. Du kannst es merken, wenn du wirklich dein Ohr an das Herz Gottes lenkst, wirst du spüren, da bewegt sich was, da tut sich was. Und wir sprechen darüber und wir denken, Gott, okay, was ist unser Teil daran? Ja, so als zum Beispiel Gott dem Volk Israel das verheißene Land gegeben hat. Ja, da hat er Josua war am Start. Das so damals, als ich so anfing im Dienst, war das so für mich der Text überhaupt, ne? wie Gott Josua ermutigt hat. Er hat zu Josua gesagt, so Josua, mein Knecht Mose ist jetzt tot. Was für eine Neuigkeit, ne? Als ob der das nicht gewusst hätte. Natürlich wusste der das. Aber irgendwie war das nochmal, um das deutlich zu machen. Hier ist ein Kapitel zu Ende und es beginnt ein neues Kapitel in deinem Leben. Und dann ermutigt Gott den Josua und sagt, hey, es kommt ein neuer Abschnitt in deinem Leben. Du wirst jetzt das Volk in das verheißene Land hineinführen. Und jeder, der mal so mit jemandem zusammengearbeitet hat, so ein Übervater, ja, oder jemand, der eben besonders stark in einer bestimmten Bereich ist und du denkst immer, oh, das hätte ich gerne, so wäre ich auch gerne wie der. Kennst du das? Ja? Wer kennt das? Ha? Mal ehrlich. Boah, ich habe so einige Leute, wo ich denke, boah, das hätte ich auch gerne, was die haben. Ja, und ich glaube, dass dem Josua das auch nicht so einfach gefallen ist, dass da plötzlich steht er alleine da. Ja, die ganze Zeit, es ist so schön, wenn man in Schatten von so jemand, so eine starke Persönlichkeit, die so einflussreich ist, die viel kann und vielleicht auch besonders begabt ist, wenn man so im Schatten von so einer Persönlichkeit mitarbeiten kann und Dinge tun kann und plötzlich, da fühlst du dich irgendwie nackig. Da denkst du, oh, der ist jetzt weg. Ich stehe jetzt ganz alleine hier. Was mache ich denn jetzt? Wie geht denn das? Und deswegen hat Gott Josua ermutigt. Er sagt, ja, Mose ist jetzt tot. Klar. Punkt. Das ist die Realität. Und es ist so wichtig, die Realität anzuschauen, wie sie ist. Hallo? Genau. Ihr dürft ruhig ab und zu Amen sagen zwischendurch. Es ist wichtig, die Realität anzuschauen, wie sie ist.
Amen.
Genau. Manche Leute meinen ja, Glauben oder Glauben heißt, ich verleugne die Realität. Das ist aber Nonsens. Ganz großer Nonsens. Glauben hat nichts damit zu tun, dass ich die Wirklichkeit, die Realität ignoriere, sondern Glauben heißt, ich schaue die Realität an und trotzdem weiß ich, Gott hat eine größere Realität, eine übergeordnete Wahrheit für mich und seiner Wahrheit muss sich jede andere Realität beugen. Das ist Glauben. Amen. Das müssen wir im Herzen haben, besonders wenn du so vor so einer Aufgabe stehst, vor so einer Challenge, wie in Josua. Der steht jetzt da, okay, Mose ist jetzt tot, der Abschnitt ist zu Ende und jetzt geht's, wow, eine Riesenaufgabe. Du wirst das Volk in das verheißene Land führen. Was für ein, vielleicht kennst du das auch, wenn du vor so einem neuen Projekt stehst, so eine neue Aufgabe in deinem Leben und das erscheint dir eigentlich riesig, überwältigend groß und du denkst, wie soll ich das in meinem jedem Leben schaffen? Und weißt du was? Willkommen im Club. Wenn du mit Gott unterwegs bist, irgendwann kommt garantiert dieser Punkt, wo du vor solchen Situationen stehst. Es ist schön, Vergebung zu erfahren, ne? So nach dem Motto, wo Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr keinen Bock mehr habt, die ihr fertig seid, ausgepowert, kommt her zu mir, ich will euch erfrischen. Das ist gut. Erfrischt zu werden, wieder aufgebaut zu werden und am liebsten möchte man in diesem Zustand bleiben. Oh, das ist so schön. Ja. Das ist gut, wenn du das erfährst, aber irgendwann kommt dann wieder dieser Punkt, wo Gott dich herausfordert. Wo Gott dich herausfordert mit einer Aufgabe, wo du denkst, wie um alles in der Welt soll das funktionieren? Und dann darfst du wissen, dass Gott mit dir ist, so wie er mit Josua war. Dass er zu ihm gesagt hat, du hör mal zu, Josua, ich werde mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Och, das tut gut zu wissen. Tut das nicht gut? Wenn Gott dir zusagt, ey, ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Josua 1, 8, folgende. Besonders dann, wenn du dich überwältigt fühlst von so einer Aufgabe, dann kommt so eine Angst, Fehler zu machen, richtig? Mensch, was, wenn ich es vermassel? Was, wenn ich es nicht hinkriege? Was, wenn ich scheitere? Und dann kommt Gott und sagt, hey, ich werde dich nicht aufgeben, ich werde dich nicht verlassen. Ich werde so an deiner Seite kleben, dass du gar nicht anders kannst, als weiterzugehen. Und wenn du versagst und wenn du hinfällst, ich bin sofort da und es braucht nur ein Jesus, ich brauche dich und ich bin da und meine Kraft ist für dich da. Amen. Ist das ermutigend? Halleluja. So, neues Land, neue Aufgabe. Und ich glaube, dass wir als Church, dass wir als Gemeinde vor so einem neuen Abschnitt stehen, wo es darum geht, Dinge zu erobern, die Gott für uns vorbereitet hat. Das ist dann der nächste Punkt. Gott hat zwar zum Beispiel, als es um die Stadt Jericho ging, eine der bestbefestigten Städte, die haben das beste Verteidigungssystem gehabt, was es derzeit in der Antike gab. Es gab kaum eine Stadt, es gab keine Stadt, die ein ausgefeilteres, stärkeres und sichereres Verteidigungssystem gehabt hat wie die Stadt Jericho. Und jetzt kommt Gott und sagt, ich habe euch die Stadt gegeben. Schön. Und wie funktioniert das jetzt? Wir sind hier, da ist die Stadt, die hat so ein dolles Verteidigungssystem. Wie soll das funktionieren? Wir haben doch gar keine Chance. Und Gott sagt, nein, ich habe euch die Stadt gegeben. Okay, Gott, wie soll es jetzt gehen? Und jetzt kommt etwas, was wir manchmal so ein bisschen unterschätzen. Und zwar, wir beten und beten und beten, ja Gott, Herr, gib uns die Stadt, gib uns die Stadt, gib uns die Stadt, gib uns die Stadt. Oh Herr, wir rufen dich an, wir beten und fasten. Und Gott sagt, ich habe dir die Stadt schon gegeben. Ah, okay. Moment. Das haben wir jetzt noch nicht verstanden. Ich dachte, wir müssen jetzt noch beten und fasten, dass Gott uns die Stadt gibt. Nein, ich habe euch die Stadt gegeben. Ja, aber wie kommen wir jetzt da rein? Ah, das ist die entscheidende Frage. Was braucht man? Eine Strategie. Wie? Eine Strategie? Sowas Ungeistliches. Also ich meine, Gott kann uns doch einfach die Stadt geben. Nein, Gott hat sie ihnen gegeben und trotzdem mussten sie sie erobern, trotzdem brauchten sie eine Strategie, um diese Stadt zu erobern. Gott hatte ja vorher den Josua schon ermutigt und hat ihm gesagt, du, jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, habe ich euch gegeben. Jeden Ort. Ich habe das immer lange Zeit nicht verstanden. Ich sage, okay, ich fand das immer ganz toll, jeden Ort. So, und ich habe immer gedacht, da passiert jetzt irgendwas. Und es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, wenn Gott sagt, jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, dann heißt das ja, ich muss ja einen Schritt tun. Und ich habe gedacht, das passiert einfach so. Nein, es passiert nicht so. Du musst einen Schritt tun. Und zwar ein Schritt aus deiner Komfortzone heraus. Ein Schritt aus der Zone heraus, die du für dich als sicher erachtest, wo du dich ungern herausbewegst. Leute sind immer ganz schnell dabei, wenn man sagt, oh Gott will Dinge tun, Gott, es wird Veränderung geben. Ja, hurra, hurra, hurra. Aber wenn du plötzlich merkst, es kostet dich was. Es kostet dich was. Dann nimmt die Begeisterung plötzlich rapide ab. Rapide. Und du denkst, also so habe ich mir das ja nicht vorgestellt. Schritte tun. Wir brauchen eine Strategie. Und wir sind unterwegs mit einer Strategie. Und ein wichtiger Fokus, den wir gesetzt haben, mit dem wir bereits in den letzten 2 Wochen angefangen haben, ist dieser Punkt, dass wir unsere Herzen Gott hinhalten und bereit machen lassen durch die Gegenwart Gottes für diesen Durchbruch. Ich habe immer noch nicht hier weitergeblättert, gell? Ah, genau. Aufbruch zum Durchbruch. Und die Frage ist, wie groß ist deine Sehnsucht danach? Wie groß ist die Sehnsucht danach? Ja, Gott, wir sehnen uns danach. Wir sehnen uns danach, wir hungern danach, dass du in einer Weise durchbrechen kannst, wie wir es uns kaum selbst vorstellen können. Wie groß ist deine Sehnsucht? Wir können Sonntag für Sonntag Gottesdienst feiern. Wir können uns daran freuen, dass hin und wieder auch neue Leute kommen, Gäste kommen und finden das ganz, ganz nett und ganz toll und denken, ja schön, preis dem Herrn. Aber eigentlich müssten hier jeden Sonntag 3, 4, 5, 10 Leute sich bekehren, gerettet werden. Wir sind hier in einer Stadt von über 100.000 Menschen, mal abgesehen von dem Umland. Und hier gibt es weniger als 1% Menschen, die diese persönliche Begegnung mit Gott gemacht haben, dass sie ihr Leben wirklich verändert. Das ist ein Schmerz. Das ist eine Herausforderung. Damit können wir nicht zufrieden sein. Wir können nicht unseren schönen Gottesdienst, mehr oder weniger schön, wir haben ja sicherlich unterschiedliche Empfindungen, dem einen ist die Musik zu laut, dem anderen ist das zu komisch und überhaupt, warum machen die mal alles dunkel? Ja, also da kann man ja viel drüber philosophieren und nachdenken, wie, was man da jetzt am besten macht. Wir haben uns halt einfach mal entschieden, wir machen das so, weil wir das so toll finden. Und nicht, weil wir es toll finden, sondern weil wir uns auch was dabei gedacht haben. Okay, das ist ein Thema für sich, da will ich jetzt nicht, in die Richtung gehe ich jetzt nicht weiter. Also bleiben wir mal bei diesem Punkt. Diese Not, darf diese Not unser Herz erreichen und darf diese Not in unsere Herzen in eine Sehnsucht verwandeln, wo wir sagen, wir haben Sehnsucht danach. Ja, wir wollen das. Ich meine, stell dir vor, ihr Mütter, wie viel Großmütter haben wir hier im Raum? 2. Oh, wir sind echt eine Junge. 3, 4. Oh, pff. Noch mehr, wir sind aber echt eine junge Gemeinde, merkt man. Jetzt Mutter und Großmütter. Jetzt stellt euch vor, du backst einen wunderbaren, den schönsten Kuchen, den du je in deinem Leben gebacken hast. Ja, okay, bist dabei? Hast ein Bild vor Augen? Du gibst das jetzt deinen Enkelkindern. Und die sitzen jetzt plötzlich da, du denkst, boah, wenn die das sehen, dann rennen die drauf los. Der wird innerhalb von 5 Minuten wird der weggeputzt sein. Und jetzt kommst du und erlebst diesen wunderschönen Kuchen und jetzt kommen die Enkelkinder und sie denken, der ist aber schön, der Kuchen. Okay, kann ich ein paar Gummibärchen haben? Gummibärchen? Was wirst du denken? Wie wirst du dich fühlen? Hey, wir können sagen, ja, toll, Gott, du hast uns Jericho gegeben. Du hast ein neues Land, was wir erobern dürfen. Und wir stellen uns hin und sagen, oh toll, oh super, preis dem Herrn. Übrigens, kann ich ein paar Gummibärchen haben? Schlagkräftige Truppe, ich sag dir. Mit den Leuten kannst du die Welt rocken. Oder auch gar nichts. Das Einzige, was passiert ist, dass die Gummibärchentüte leer ist. So nahrhaft und so effektiv. Was brauchen wir? Wir brauchen ein Detox-Programm. Wir brauchen ein göttliches Entgiftungsprogramm. Weil wir haben so viele Giftstoffe in uns drin, die lähmen uns, die blockieren uns, die blockieren Abläufe in uns, die blockieren die Sehnsucht in uns. Sie blockieren den geistlichen Hunger in uns. Sie blockieren die Freude in uns. Sie blockieren die Leidenschaft in uns. Am besten merkt man das immer beim Lobpreis. Lobpreis ist so ein Spezialkapitel, was viele gar nicht so richtig verstehen, was da eigentlich für eine tiefe, kraftvolle Dimension dahinter steckt, wenn man sich rückhaltlos hineinbegibt in den Lobpreis. Ich rede nicht davon, dass wir ein paar Liedchen singen und dass wir die Band antreiben, noch besser zu spielen und noch effektiver, damit wir uns noch ein besseres Gefühl kriegen und noch besser mitnehmen lassen. Das ist Entertainment. Lobpreiskultur ist was anderes. Lobpreis ist, wenn diese Leidenschaft in uns da ist. Was meint ihr, warum die Bibel davon spricht? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit aller deiner Kraft. Und wann kannst du das besser tun als im Lobpreis, in der Anbetung? Rückhaltlos. Rückhaltlos heißt, ich halte nichts zurück. Ich gebe mich voll rein in die Freude, in die Begeisterung. Ich feiere, dass Gott gut ist. Im Englischen gibt es ein paar Sätze, da heißt es, make a joyful noise unto the Lord. In unseren deutschen Übersetzungen steht dann irgendwas von jauchzen. Jauchzen. Wer versteht heute noch jauchzen? Meine Güte, was ist denn jauchzen? Jauchzen ist nichts anderes als jubeln und vor Begeisterung rufen, schreien, feiern, tanzen. Jauchzen. Amen. So, wir brauchen ein göttliches Detox-Programm, das unsere Seelen frei macht, dass wir wirklich von ganzem Herzen rückhaltlos Gott Ehre geben können. Das ist natürlich nicht alles, aber es ist ein Eintrittspforte. Es ist ein Anfang. Es ist ein Schritt, den du tun kannst. Einer von den Schritten, der dazu führt, das Land einzunehmen, was Gott vorbereitet hat. Und deshalb ist uns das so wichtig. Deshalb platzieren wir doch so viel Raum an diesem Punkt. Ich möchte uns einladen, dass wir dieses Gebet von David uns wirklich tief in unserem Herzen zu eigen machen. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, festen Geist in meinem Inneren. Wenn du das schon letzte Woche gehört hast, vielleicht auch vor 2 Wochen, was hast du mit diesem Satz gemacht? Ich möchte dich einladen, wirklich mal diesen Satz für eine längere Zeit zu beten. Dir Zeit zu nehmen, diesen Satz zu fokussieren und ihn zu beten, rauf und runter, rechts und links, vorwärts und rückwärts. Dir Zeit nehmen und dich hineinzunehmen zu lassen von diesem Psalm, der da von einer wirklich tiefen Sehnsucht spricht. Das ist nämlich auch Sehnsucht. Mal gucken, ob ich das gerade hier finde. Hier, genau. Auch aus diesem Psalm 51. Wasche mich rein von meiner Schuld, reinige mich von meiner Sünde, denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Dir gefällt ein Herz, das wahrhaftig ist, und im Verborgenen lehrst du mich Weisheit, eine tiefe Sehnsucht. Wasch mich rein, reinige mich, entgifte mich. Da sind Dinge in meinem Leben, die mich einengen, die mich einschränken, die mich nicht frei sein lassen, die mir Freude rauben, die mir nicht wirklich Kraft geben. Und es braucht wirklich dieses sich einlassen darauf, dieses Ringen. Gott, begegne du mir da drin. Ich brauche es. Wir haben vorhin in diesem Lied gesungen, ich kann nicht ohne dich und ich will nicht ohne dich. Hast du es mitgekriegt? Ich kann nicht ohne dich und ich will nicht ohne dich. Das ist eine Sehnsucht. Natürlich kann ich mein Leben ohne Gott auch weiterleben. Logisch. Irgendwie funktioniert es. Ich kann auch irgendwann, wenn ich mit Gott unterwegs bin, wenn ich Christ bin und vielleicht engagierter Mitarbeiter, irgendwann habe ich vielleicht die Schnauze voll, ist mir alles zu viel oder habe ein paar Enttäuschungen, habe mich geärgert über Leute, fange an mich zurückzuziehen und du wirst feststellen, du, das Leben funktioniert immer noch. Überraschung. Natürlich keine Überraschung. Für manch einen ist es eine Überraschung, wenn er merkt, boah, ich war immer so eifrig da drin, Bibel lesen, beten, habe gedient in der Gemeinde und dann kommst du in eine Phase rein, du wirst nachlässig, du lässt viele Sachen schleifen, du nimmst es nicht mehr so ernst und dann kommt so diese Erfahrung, ach Mensch, dein Leben funktioniert da trotzdem eigentlich. Und es gibt ja genug andere Möglichkeiten, wie man das kompensieren kann. Es muss ja nicht immer das Bier, das Extra-Bier sein oder der Extra-Wein sein, der mir dann noch ein bisschen Aufheiterung verschafft. Es gibt ja auch andere Methoden. Irgendwie funktioniert's. Zu sagen, ich kann nicht ohne dich, ich will nicht ohne dich, ist eine Entscheidung. Ist eine Entscheidung, zu sagen, Gott, ich begebe mich in eine totale Abhängigkeit von dir. Und dann wirst du merken, dass in dir etwas dagegen rebelliert und sagt, was? Mich total von einer anderen Macht abhängig zu machen, das geht ja gar nicht. Ich will ja immerhin noch ein bisschen Kontrolle behalten. Ein bisschen können wir dazu nehmen, wir können auch Lobpreis mitmachen, auch wenn mir das eine oder andere nicht gefällt, aber ich bin dabei. Ich kann auch mitarbeiten und mithelfen, ich bin dabei. Aber ich brauche mein Feld, wo ich meine Kontrolle behalte. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Ah, ja, klar, funktioniert schon. Du kannst es machen. Funktioniert aber nicht, wenn du da rein willst. In das, was Gott für dich vorbereitet hat. Dann funktioniert es nicht. Dann wirst du nämlich genau da bleiben, wo du jetzt bist. Und wahrscheinlich eher noch rückwärts gehen. Aber vorwärts in das, was Gott für dich vorbereitet hat, kommst du nicht. Erschaff in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, festen Geist, diese Entschiedenheit, diese Klarheit. Das will ich. Ich will das so. Ich will es so, dass ich dich brauche. Ich will es so, dass ich nicht ohne dich kann und nicht ohne dich will. Das ist eine Entscheidung. Und ich bin bereit, Kontrolle aufzugeben, auch wenn es mir Angst macht. Ich bin bereit, mich auf dich einzulassen, Gott, auf Begegnung mit dir. Wann hast du Gott, wenn du Jesus nachfolgst, wirklich zum letzten Mal bestätigt, dass Gott mit dir und deinem Leben machen kann, was er will? Hallo, seid ihr da? Ups, einfach so Gott sagen, hier ist mein Leben, du kannst damit machen, was du willst. Einfach so, ist eine Entscheidung, die etwas zu tun hat mit Vertrauen. Vertrauen in seine Liebe, Vertrauen in diese Gnade. Und ich weiß, es fordert heraus, ja. Ich möchte gerne mit euch so ein paar Punkte mal durchgehen, warum das für uns so herausfordernd ist. Und beginnen mit einer Einladung. Mit dieser Einladung nämlich, ist es dir gleichgültig, wie freundlich und geduldig und nachsichtig Gott mit dir ist? Siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bringen will? Sieh, es ist nicht die Strenge Gottes. Es ist nicht der zornige Gott. Es ist nicht der strafende Gott, der dich zur Umkehr treiben will. Sondern es ist der Gott, der voller Güte, voller Erbarmen, der sagt, als wenn Jesus sagt, ich komm her zu mir, die du beladen bist, mit deinem Mist. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das sind solche Hammersätze, solche Hammeraussagen. Wenn du das verstehst, der Gott des Universums, von dem die Bibel sagt, alles wurde durch Jesus und für Jesus geschaffen und alles besteht in ihm und durch ihm. Und der kommt und sagt, ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Wörtlich heißt es sogar niedrig. Wow, das ist mindblowing, das sprengt alles, was man sich vorstellen kann über Gott. Und der lädt dich ein und sagt, komm, Es ist meine Güte. Merkst du es nicht? Es ist meine Güte, die um dein Herz wirbt. Es ist meine Güte, die dich umringt, umgarnt, umwirbt, dass du mir dein Herz öffnen kannst. Lass deine Enttäuschung los. Oh, wisst ihr, ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt und wo ich echt großen Schmerz drüber erlebe, ist, ich kenne so viele Menschen, Männer und Frauen Gottes, die mit Gott gestartet sind, eine tolle Berufung auf ihrem Leben haben und aufgrund von schmerzhaften Erfahrungen, Enttäuschungen und auch Ärger vom Weg abgekommen sind. In ihrem Herz, ihr Herz ist vergiftet von Enttäuschung. Und dieses Gift fängt an, dein Denken zu verändern, deine Wahrnehmung zu verzerren, dein Urteilsvermögen wird davon beeinflusst. Du fängst an, Lügen zu glauben. Und je mehr du in die Lüge einwilligst und je mehr du in diese Lüge glaubst, desto mehr gibst du dieser Lüge Kraft über deinem Leben. Und nebenbei, dem Teufel auch noch. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie er dich packen kann. Durch Lügen, die du glaubst. Deshalb ist es so wichtig, den Fokus wieder auf Gott zu lenken und sagen, oh Gott, ich danke dir. Ich danke dir für deine Freundlichkeit. Ich danke dir dafür, dass du so geduldig bist und so nachsichtig. Merkt ihr, da klingt das von Josua wieder. Ich werde dich nicht aufgeben. Ich werde dich nicht verlassen. Siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit, Gottes Güte dich zur Umkehr treiben will? Aber da müssen wir uns jetzt gerade mal so ein paar ganz nackte Tatsachen anschauen. Okay? Halten wir das im Hinterkopf. Es ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr treibt. Aber ich habe ja anfangs gesagt, wir müssen auch die Realität anschauen, wie sie ist. Und zur Realität gehört Folgendes. Ich würde am liebsten mal mit euch den ganzen Text aus dem Römerbrief Kapitel 8 heute Morgen hier durchlesen. Passt aber jetzt nicht, zeitmäßig. Deshalb nehme ich so ein paar wenige Verse daraus. Römerbrief Kapitel 8. Vielleicht magst du für dich zu Hause das nochmal vertiefen und das ganze Kapitel nochmal lesen. Dann wirst du nämlich merken, dass alles in diesem Kapitel zusammenhängt. Das Kapitel fängt übrigens an mit dieser Aussage, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Punkt. Damit fängt es an. Und das ist wieder diese Ermutigung, merkst du? Da ist wieder dieser Geist der Ermutigung, der dich aufrichtet und dir sagt, hey, es gibt keine Verurteilung mehr. Egal was Sache ist. Es gibt keine Verdammnis, keine Verurteilung mehr. Aber du musst die Realität anschauen. Und zu dieser Realität gehört Folgendes. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Nochmal, wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt. Das heißt also, in uns gibt es einmal diese Tendenz, dass sich unsere eigene Natur, eine andere Übersetzung nennt es diese selbstsüchtige Natur, bestimmen lässt. Und es gibt die Möglichkeit, dass mein Herz und mein Leben vom Geist Gottes beeinflusst und bestimmt wird. Und da ist eine Spannung drin. Und zwar eine kräftige Spannung. Die eigene Natur ist total fokussiert auf die eigenen Bedürfnisse. Sie kämpft darum. Sie ringt darum. Sie wird auch richtig rabiat. Und sie ist vor allen Dingen clever. Sie kann auch total christlich daherkommen. Total liebevoll. So lange, bis sie provoziert wird. Und dann knallt's aber. Da kannst du was ran. Da kannst du von ausgehen. Und da denkst du, hoppla, was ist das denn für eine Reaktion? Das ist die selbstsüchtige Natur, die eigene Natur. Und wenn wir sagen, wir wollen in das hinein, was Gott für uns vorbereitet hat, dann ist es der Zeit, Klarheit in deinem Herzen zu schaffen. Wo stehe ich? Von was lasse ich mich dominieren? Das ist die Einflüsse, es ist ein tägliches. Deshalb sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, der nehme sein, was für ein Ding? Was nimmt er auf sich? Sein Kreuz. Wie oft? Hallo, ihr Bibelkenner. Wir sind ja nicht viele Bibelkenner hier heute Morgen. Der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Täglich. Das heißt, es ist ein ongoing, ein immer fortwährender Prozess. Und deshalb ist es so wichtig, vorher in dieser Liebe Gottes, die so überwältigend groß und stark ist, da drin verwurzelt zu sein. Weil wenn du da drin nicht verwurzelt bist, wirst du von dieser Spannung hin und her gerissen. Aber wenn du in dieser Liebe verwurzelt bist, dann kannst du die Spannung aushalten, kannst sie anschauen, kannst diese Realität anschauen und sie macht dir nicht mehr Angst. Aber du weißt, das Thema ist da. Ich habe dieses Thema, wenn mir etwas weggenommen wird, dass ich entsprechend reagieren kann. Ich spring mal schnell weiter. Wir müssen die Realität anschauen. Und das gehört dazu, Vers 7, Römerbrief, Kapitel 8. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich nicht dem Gesetz Gottes und ist auch gar nicht dazu fähig. Ups, das ist krass, oder? Das ist ziemlich krass. Der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Das heißt, die Realität anschauen, wie sie ist. Mach dir klar, wenn Gott dich ruft, wenn Gott dich ermutigt, ja, da ist was. Ich möchte etwas Neues tun in deinem Leben. Ihr als Church, als Gemeinschaft, als Gemeinde. Ich möchte euch auf eine neue Ebene bringen. Dann müssen wir verstehen, in uns gibt es feindliche Kräfte, die genau das verhindern wollen, und zwar mit aller Macht und aller Kraft. Und da braucht es noch nicht mal einen Teufel für. Klar, der ist auch da auf dem Plan. Aber die einzige Möglichkeit, die der Teufel hat, ist, mit dieser selbstsüchtigen Natur zusammenzuarbeiten. Er ermutigt. Oh, er ermutigt auch. Guck doch mal, da ist dir doch Unrecht getan worden. Schau dir das doch mal an. Das kannst du doch nicht durchgehen lassen. Schau dir das mal an, was dir da genommen wurde, was dir da passiert ist. Und wie die deine Ehre verletzt haben. Schau dir das mal an. Also es geht ja gar nicht. Ha? Und weißt du hast jetzt schon so viel investiert hier in die Kirche. Jetzt ist auch wirklich mal als Schluss, du musst auch mal an dich denken. Ja, sicher, du musst auch mal an dich denken. Stell dir mal vor, eines Tages stehst du dann völlig mittellos da. Und du fängst an, deine Gedanken um solche Lügen kreisen zu lassen. Sie fangen an, dein Denken zu beherrschen. Sie fangen an, deine Gefühle zu beherrschen. Und dann ist eine Kraft da, aber es ist die Kraft, nicht die Kraft Gottes, es ist die Kraft der Lüge und die Kraft der Finsternis. Und dein Herz ist im vollen Griff von Enttäuschungen, von Rückzug. Warum? Da liegt die Ursache drin. Weil der menschliche Eigenwille ist nicht dafür geschaffen. Er ist dem Menschen, dem Gott gegenüber, dem Willen und den Absichten Gottes gegenüber feindlich gesonnen und unterstellt sich dem Wesen und nicht nur dem Gesetz, das meint auch gleichzeitig das Wesen Gottes. Er unterstellt sich dem Wesen Gottes nicht, er ist gar nicht dazu fähig. Er ist gar nicht dazu fähig. Das geht eine Zeit lang, aber nur eine Zeit lang geht es gut und dann ist Ende mit der religiösen Power. Und spätestens dann brauchst du auch Verstehungskraft. Ich will ein bisschen schneller vorangehen. Vielleicht binden wir jetzt für heute Morgen mal diesen Gedanken zu, mit diesem, was so ein bisschen aufwühlend und aufrührend sein kann, mit dieser Ermutigung. Erinnere dich daran, das Kapitel 8 fängt damit an, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, keine Verurteilung. Dann wird uns diese Realität, diese brutale Realität unserer fleischlichen, unserer menschlichen Natur vor Augen geführt. Und damit wir nicht total abzubasen. Total in der Verzweiflung versinken, werden wir gleich wieder ermutigt. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche gottfeindlichen Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. So möchte ich dich ermutigen, lass dich von der Güte Gottes zur Umkehr treiben. Nimm dir Zeit, dieses einfache Gebet, schaff in mir ein reines Herz, Gott. Gib mir einen festen, beständigen Geist. Gott, zeig mir, wo brauche ich es, dass dieses göttliche Entgiftungsprogramm, das mich heilt, das mich befreit. Es ist die Liebe Gottes, die dich befreit. Es ist die Kraft des Kreuzes, die dein Herz mit dem Herzen Gottes wieder vereint und versöhnt. Die Kraft des Kreuzes ist die Kraft der Versöhnung. Und ein Ergebnis von Frieden und Versöhnung ist, ein Ergebnis von Versöhnung ist Frieden. Frieden in deinem Herzen. Und wir wollen jetzt aufs Abendmahl zugehen. Und wir haben das heute Morgen ganz bewusst mal umgedreht und gesagt, heute machen wir es mal umgekehrt. Gerade wenn man mit so Hammerpunkten konfrontiert wird, darüber nochmal nachzudenken. Ja, diese Güte Gottes ist keine Verdammnis. Es gibt keine Verdammnis. Nichts kann dich trennen von deiner Liebe. Seine Liebe ist jetzt in diesem Augenblick hundertprozentig volle Kanne für dich da. Amen. Und wenn wir jetzt gleich ins Abendmahl gehen, dann möchte ich dich fragen, ist dein Herz versöhnt mit Gott? Bist du in deinem Herzen sauber? Sauber von Enttäuschungen? Es ist jetzt Gelegenheit. In dem Abendmahl feiern wir das, was Jesus für uns getan hat. Er hat sein Blut für uns vergossen. Dieses Blut ist aus Wunden geflossen, die ihm durch brutale Peitschenschläge zugefügt wurden. Eine Dornenkrone haben sie ihm auf den Kopf gesetzt. Versetz dich einfach nur mal in diese Lage, das zu spüren, diesen Schmerz, den Jesus empfunden hat, abgesehen von dem Spott und dem Hohn, dem er ausgesetzt war. Und genau das feiern wir im Abendmahl. Paulus sagt, dies tut, so oft ihr tut. Oder Jesus sagt, dies tut, so oft ihr es tut, zu meinem Gedächtnis. Paulus sagt, so oft ihr das tut, verkündigt ihr, proklamiert ihr diesen Tod des Herrn. Und dann sagt die Bibel weiter, wenn wir das tun, da drin liegt etwas. Nämlich die Kraft der Versöhnung, die Kraft der Heilung, die Kraft der Befreiung. Und egal, was dein Thema heute Morgen ist, Enttäuschung Gott gegenüber, Menschen gegenüber, Ärger Gott gegenüber, Menschen gegenüber, dir selber gegenüber, was auch immer dein Thema ist, hingezogene Hoffnung, du hast für etwas gebetet, seit Jahren bist du da dran und es ist nichts passiert und du hast aufgehört, du bist enttäuscht und ich ermutige dich heute Morgen, wenn irgendjemand das Recht hat, das zu sagen, dann gehöre ich mit dazu. Egal, wie lange du an irgendeinem Thema dran bist, ob es 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre sind, und ich möchte dich ermutigen, mach dein Herz auf. Mach dein Herz auf und lass dich ein. Ich glaube, dass Gott persönliche Durchbrüche schenken will, Erneuerung schenken will, Heilung schenken will, Versöhnung schenken will. Und wenn du hier bist heute Morgen und dein Herz, du hast schon oft von Gott gehört, aber dein Herz, du hast noch nie ganz bewusst Gott dein Herz geschenkt und hast nie bewusst gesagt, Gott, hier ist mein Herz, ich öffne dir mein Herz, komm in mein Herz, komm in mein Leben. Ich will, dass du mein Gott bist. Ich will, dass du mir vergibst und ich will dein Kind sein. Das ist ganz einfach, mehr musst du nicht sagen. Ich will das gar nicht großartig ausweiten, weil wir haben hier verschiedene Themen heute Morgen. Und ich glaube ganz besonders, dass Gott Menschen anrühren will heute Morgen hier, die wirklich schon viele Jahre über Themen beten und du hast keine Veränderung gesehen. Und Gott ermutigt dich heute Morgen und sagt dir, vertrau mir, mein Kind. Ich habe den Durchbruch für dich. Vertrau mir, mein Kind. Gott ist da. Und er will nichts anderes, als dass du dich versöhnen kannst mit ihm. Und wenn wir jetzt zum Abendmahl gehen, dann schau auf diesen Jesus. Schau auf Jesus, auf das, was er für dich getan hat. Bewege diese Worte in deinem Herzen und öffne dein Herz Gott. Und wenn du das Empfinden hast, dann sag ihm, Gott, vergib mir meine Schuld, vergib mir meinen Ärger, vergib mir die dummen Sachen, die ich gesagt habe, vergib mir die dummen Sachen, die ich gesagt habe über andere Menschen, vergib mir die dummen Sachen, die ich gesagt habe über dich, über die Kirche, über die Gemeinde. Ich lasse mich neu auf dich ein. Das Abendmahl-Team macht sich bereit und ich möchte aber vorher noch mal ein paar Sätze aus dem Korintherbrief lesen. Ihr wisst doch, 1. Korinther 11, Abvers 23, ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe meine Worte an euch so weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, dies ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr zukünftig dieses Mahl feiert und von diesem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig von diesem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und seid euch im Klaren darüber, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Seid euch im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und dem Kelch trinkt, verkündigt. Verkündigen heißt proklamieren. Ich proklamiere diese Wahrheit. Bitte wartet einen Augenblick, nachdem ihr es erhalten habt, dass wir es gemeinsam einnehmen können. Und ich gebe einige Augenblicke Zeit dafür, dass du mit Gott klarkommen kannst. Sag Gott, was auf deinem Herzen ist, was dein Herz bewegt. Und für einige heute Morgen ist es an der Zeit, neue Entscheidungen zu treffen. Zu sagen, ja Gott, ich lasse mich neu ein. Hier ist mein Leben, hier ist mein Herz. Mach du mit meinem Leben, was du möchtest. Wecke neu die Sehnsucht in mir. Schaff in mir ein reines Herz. Gib mir einen neuen, beständigen Geist. Heile mich. Heile mich, Herr, denn wenn du mich heilst, bin ich geheilt. Sprich nur ein Wort und meine Seele ist gesund. Ich spüre so stark, wie diese Kraft der Versöhnung im Raum ist. Streck dich danach aus. Jesus dankte für Brot und Wein und so möchten wir jetzt gemeinsam, kling dich ein, wenn ich bete, aber kling dich mit ein, dass wir das Brot segnen, dass wir diesen Augenblick segnen. Es geht nicht um das Materielle jetzt hier, das Stück Brot und der Traubensaft, sondern es geht um diesen geistlichen Augenblick, diese geistliche Dimension, die gerade jetzt diesen Raum hier füllt. Und streck dich danach aus. Nimm es in Empfang. Empfang Heilung, Empfang Vergebung, empfang Versöhnung, empfang neue Freude, empfange Frieden, der dein Herz zur Ruhe bringt. Danke, Gott. Herr Jesus, wir danken dir jetzt. Dein Körper wurde für uns zerschlagen, auf brutalste, für uns unvorstellbar grausame Weise. Deine Liebe hat dich dazu getrieben. Deine Liebe, diesen Augenblick, den wir jetzt hier haben, zu feiern. Dass Herzen sich dir öffnen, dass Herzen sich erobern lassen, dass Herzen sich an dein Herz heranziehen lassen, mit dir versöhnen lassen, mit dir vereinen lassen. Aus diesem Grund hast du diesen Schmerz ertragen. So segnen wir Brot und Wein. Dein Blut gibt Zeugnis davon, dass wir durch deine Wunden Heilung haben. Und wir empfangen beides. Versöhnung, Frieden, Heilung. Heilung an Geist, Seele und Leib. Ich danke dir dafür. Amen. Nimm es. Empfange Versöhnung. Empfange Frieden. Empfange Heilung, empfange neue Hoffnung, empfange neuen Glauben. Gott wird dir einen Durchbruch schenken.